Der Pro Wrestling Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 449. Heute mit der Review zu Elimination Chamber 2022 oder auch No Escape. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, frisch mit dabei am Samstagabend ein WWE Premium Live Event. Man könnte sagen, was könnte es denn Besseres geben?
Ja, also die Zeit ist schon sehr, sehr angenehm, ne? Also die Tatsache, dass ich auch so versoffen klinge, liegt nicht mal daran, dass ich ganz, ganz viel Alkohol konsumiert habe, sondern einfach am fehlenden Schlaf. Denn ich habe sogar schon zum Olaf gesagt, pflichtbewusst, wie ich war, gesagt, ab 12 Uhr ist hier Zapfenstreich, der Kai muss morgen ganz wichtig arbeiten. Er muss ins Mikrofon muss er reinarbeiten. Aber es ist halt so, wie du gesagt hast, ich muss da sogar das Kickoff-Show-Match erst nachholen, weil ich auf dem Plan irgendwie hatte, dass es um 18 Uhr beginnt. Aber ich hatte auch nicht mal gedacht, dass die Kickoff-Show schon um 17 Uhr beginnt. Deswegen musste ich die dann nochmal nachholen, das Match da. Das ist einfach schon sehr, sehr angenehm, oder? Wenn du so um 18 Uhr was starten kannst, bis um 9 Uhr durch. Ich finde das eigentlich super.
Ja, ich fand es auch echt angenehm, das zu schauen. Again, wie schon beim letzten Mal, Sportswashing ein großes Problem und mögen wir überhaupt nicht. Aber trotzdem die Startzeit hier absolut, ja, deutschlandfreundlich, europafreundlich auf jeden Fall. Haben wir sonst nicht so. Man muss keine Nacht durchmachen. Hat dann auch nicht den, Post-Wrestling-Blues irgendwie am nächsten Tag. Deswegen, das hat dann schon ganz gut gepasst. Nur die Qualität der Show hat nicht ganz so gepasst, um es mal schon mal vorwegzunehmen, weil ich glaube, auch wenn man bei uns in Discord geschaut hat, da wurde ja auch fleißig geschrieben, naja, die Begeisterung war nicht wirklich da. Bevor wir hier zur Show an sich kommen, tue ich erstmal hier nochmal die Hinweise. Nächste Woche haben wir auch wieder bei Patreon und Steady einiges auf Lager. Da gibt's unter anderem die Classic Review zu Starrcade 97 mit Mella und mir. Also auch da, wer schlechtes Wrestling hören möchte, auch da der Punkt. Und On a Pole geht da auch in die nächste Runde. Und in der kommenden Woche geht's weiter mit dem Personality Podcast zu Rey Mysterio. Und da sind wir ja eigentlich auch schon beim Thema, lieber Kai, weil Rey Mysterio und The Miz eröffneten ja quasi hier den Kampfabend. Die waren die ersten zumindest, die nominell im Ring standen in der Kickoff-Show. Ja, das war auch das erste Match dann logischerweise. Wir haben es schon bei der Preview angesprochen natürlich. Da haben wir eine klare Heel-Face-Konstellation. Das Match wurde in den vergangenen Wochen aufgebaut und das hat man dann eben hier auch gesehen. Und am Ende war es dann eben so, dass Rey Mysterio sich dann hier durchsetzen konnte. Aber der gute The Miz hat auch so ein bisschen seinen inneren Eddie Guerrero vorher getriggert und hat dafür gesorgt, dass Dominik hier aus der Halle geworfen wird nach einem kurzen Eingreifen draußen. Das hat aber nichts gebracht. Am Ende gab es einen Einroller aus dem Skullcrushing Finale heraus. Rey holt sich das Ding hier. Ich muss sagen, das war ein solides Kickoff-Show-Match. Also für 10 Minuten jetzt kein absoluter Barnburner, kein absoluter Renner, den wir hier gesehen haben. Aber mich hat es unterhalten.
Ja, also, wie gesagt, also mit Rey und mit Miz stehen ja auch zwei im Ring, die sind jetzt ja auch beide nicht schlecht. Also, das ist alles vollkommen in Ordnung. Wollte auch den gleichen Gag machen mit Eddie. fand es dann aber auch ganz witzig, dass dann Dominik der Halle verwiesen wird. Und während er dann an diese 80.000 Meter Rampe hochläuft, ist er gerade so auf dem halben Weg, sieht er so, ach so, ach guck mal, Papa hat schon gewonnen. Also, das war, wo er sich dann irgendwie so perplex umdreht, das hat man in der Zeitlupe nochmal gesehen, in der Wiederholung, meine ich. Das fand ich auch ganz witzig. Aber sonst, ja, also, wie gesagt, es ist so eine Saudi-Show, da packst du eh einen Rey Mysterio drauf, der ist gerade auf dem Cover vom Spiel. Natürlich gibt's denn hier den Sieg, habe ich auch gesagt. Nicht so wie Olaf, der immer sagt, The Miz muss ja auch mal was gewinnen. Quatsch, Rey Mysterio muss ja alles gewinnen. Fand ich okay. Dann hat's dann noch mal ganz, ganz am Ende den doppelten 619. Alle sind happy. Tschüss.
Genau, Frog Splash dann zum Abschluss noch mal einfach, um die Zuschauer hier in Fahrt zu bringen. The Miz schadet's nicht, dem schadet eh nichts mehr, der ist wie Teflon. Da macht eine Niederlage mehr oder weniger, macht da nicht wirklich was aus. Ansonsten natürlich hier The Miz mit einem relativ langsamen Stil, den wir von ihm gewohnt sind. Und dann immer wieder Rey Mysterio mit den schnellen Aktionen mittendrin. Das hat gepasst, das war absolut in Ordnung, was man hier gezeigt hat. Und wie gesagt, man ist dann mit einer guten Laune in die Show gegangen.
Genau. Ja, aber ich greife jetzt ein bisschen vor so in die Show rein, da gab es dann nochmal ein Interviewsegment mit The Miz, wo er gesagt hat, ja hier, ich mache ja noch einen Phone Call, dann hole ich mir einen Tag-Team-Partner und dann war so, ist das vielleicht Cody Rhodes? So, kommt jetzt Cody Rhodes im Tag-Team mit The Miz? Mega! Und da wurde ja wieder viel spekuliert und Gerüchten zufolge soll es ja unser guter Freund, den wir alle unfassbar mögen, Logan Paul sein. Und da habe ich ja geisteskrank keinen Bock drauf.
Ja, das habe ich auch gelesen. Cody wurde natürlich dann auch gerüchtet, aber Cody wurde auch gerüchtet, dass er in Saudi-Arabien ist. Also ja, lasst euch da nicht zu sehr trollen von einigen Kommentaren und so. Also das wird nicht so schnell kommen. Und genauso glaube ich auch nicht, dass es hier Cody sein wird. Das wäre der absolut falsche Punkt. Er hat ja auch gesagt, es ist ein Big Phone Call. Entsprechend glaube ich, dass Logan Paul oder jemand anderes Prominentes hier durchaus wieder eine Möglichkeit ist. Und dann kriegen wir die Mysterios gegen ein, ja, prominentes Hollywood-Duo. Ich habe mir auch schon überlegt, mein Gott, wenn man schon so viel Eddie Guerrero-Anspielung hier bringt, also Rey Mysterio ja auch noch mit dem Frog Splash und mit dem mit der Geste dann am Ende. Also Chavo Guerrero wrestelt noch, ne? Der kann noch.
Ja, aber es wird dann einfach Logan Paul sein und wir hassen es alle komplett.
Ja, das glaube ich auch, weil Chavo Guerrero interessiert leider keine Sau.
Das ist sowieso meine Frage jetzt, ob man dadurch, dass jetzt WrestleMania zwei Nächte sind, ob man auch einmal sagt, wir machen jetzt zwei WrestleMania, so nach dem Motto, wir brauchen dann an beiden Abenden einen Celebrity-Spot und so ein Kram. Weil es wird ja auch gerüchtet, vielleicht macht hier Johnny Knoxville nochmal irgendwas. Also ob man jetzt einfach sagt, wir machen jetzt alles doppelt, weil wir haben ja auch zwei Nächte.
Kann ich mir vorstellen, dass es mehr als ein Celebrity-Match bei dieser WrestleMania geben wird. Man sucht nach Attraktionen, man hat gemerkt, die aktuelle Generation, die reißt es vielleicht nicht raus, dann probiert man das nochmal. Ja. Möglich ist das alles. Ja, und damit kommen wir dann in Richtung Main Card. Wir sind ja im Jeddah Superdome in Saudi-Arabien. Riesengroße Bühne, riesengroße Rampe, Feuerwerk, als wenn es Neujahr irgendwie in New York wäre, das alles an einem Wrestling-Abend verballert. Und die Show wird auch gleich eröffnet mit dem Match um die Universal Championship zwischen Roman Reigns und Bill Goldberg. 2 years in the making, Kai. 2 years. Mensch, das ist größer als The Rock gegen John Cena, wenn du mich fragst.
Da auf jeden Fall. Also, ich hätte auch gerne einfach das nochmal. Weil, warum, also, ne?
Ja.
Nee, also auch hier wieder, ich sag mal klar, gehört zu Roman Reigns, der ist eine Attraction, aber gerade auch, ich hab's ja schon gesagt, bei dieser 400 Kilometer langen Rampe, unfassbar langer Entrance.
Ja.
Also, Entrance fast so lang wie ein Chamber-Match. Das ist sowieso noch ein ganzes Problem dieses Events. Ich glaube, das ging 3 Stunden. Ich hab's natürlich nicht getrackt, aber ich würde, ungelogen würde ich sagen, ungefähr die Hälfte der Zeit war irgendwie Downtime durch Entrances, durch Videopakete und sowas. Also das war schon anstrengend zu gucken teilweise. Wenn du sagst, ey, wie wär's denn mal mit ein bisschen Wrestling, Leute? Und dann kriegst du ja wieder so ein 6-Minuten-Match hingerotzt und dann wieder 8 Stunden Videopakete. Aber kommen wir hier zum Match Roman Reigns gegen Goldberg. 2 years in the making. Und ich versuche dann ja trotzdem auch, wenn ich dann immer eine Preview sage, dann sag ich, oh, Goldberg, den mag ich nicht, finde ich scheiße, der ist alt. Ich versuche da dann aber trotzdem immer
objektiv dran zu gehen. Sagst du auch über mich manchmal.
Ja, eben, genau. So, dann braucht keiner mehr, oh, Olaf, Soccer-Mom, braucht genau. Keiner.
Frisur stimmt auch schon.
Aber ich versuche dann auch schon, da meinen Spaß mitzuhaben. Aber ich muss es wirklich, wenn ich mir das hier angucke, das ist, also, Lesnar war auch in der Zeit lang immer das Gleiche, aber das war trotzdem noch unterhaltsamer. Aber bei Goldberg ist wirklich dieses, da kommt halt irgendwie mal so ein Spear durch, weil mehr klappt auch gefühlt nicht mehr. Der Spear sieht dann auch noch scheiße aus. Und dann soll wieder so ein Jackhammer angesetzt werden, wo du eh weißt, zeigt er nicht, weil sonst Chance zu sterben mindestens 50-50. Also, das ist alles nicht gut, ne? Also erstmal nee. Wirklich unabhängig von Part-Timer und sowas, aber ein Goldberg hat da wirklich, nicht weil ich ihn nicht mag, sondern auch objektiv hat ein Goldberg im Ring nichts mehr zu suchen.
Ja, die Matches wiederholen sich natürlich langsam, ne? Wir haben hier erstmal zu Beginn diese Kraftprobe, wo man dann auch gesehen hat, dass Goldberg vermeintlich die Oberhand hat. Reigns, der dann hier mit Schlägen und Kniestoß kontert. Es geht raus, es geht aufs Kommentatorenpult und dann wird ein bisschen gebrawlt. Und du hast gesagt, dann gibt's auch schon im Ring nach dem ersten Uppercut gibt's dann auch den ersten Spear von Goldberg. Und natürlich, gerade wenn man so die Geschichte jetzt mit Reigns und Lesnar, da passt Goldberg natürlich auch ganz gut rein. Du hast gesagt, der Jackhammer wurde hier mehrfach angedeutet, 2 Mal nämlich, und jedes Mal kam man da raus. Eine interessante Geschichte ist natürlich jetzt hier, dass Roman Reigns einen von diesen Jackhammer-Ansätzen mit einem Uranagi-Slam gekontert hat, der auch von den Kommentatoren als Rock-Bottom-like-Manöver hier kommentiert worden ist. Ist das schon ein erster Wink mit dem Zaunfall, Kai?
Also ich habe da ja nur einen Manhandle Slam gesehen. Ne? Ich weiß nicht, was so ein Rock. Also ich habe, also vielleicht noch ein Bookend. Mehr habe ich da aber nicht gesehen. ich kann mir schon vorstellen, dass das mal so ein bisschen langsam in die Richtung geht. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich will auch schon Rock gegen Roman sehen, ne? Also, da habe ich auch schon Bock drauf. Ob das gut wird, weiß ich nicht, aber allein so, ich glaube, was das promomäßig abreißen könnte. Und wenn sie das dann nächstes Jahr Mania in Hollywood machen, ja, da bin ich wieder so ein bisschen eine Doppelmoral, Kai, ne? Part-Timer hasse ich, alles ist doof, doof, doof. Aber wenn dann irgendwie Rock gegen Roman da steht, bin ich so, ja, ist halt auch eine Attraction.
Ja, das wollen wir auch sehen, auch solange The Rock noch im guten Alter ist und nicht komplett alt und steif oder so. Deswegen lass das doch hier machen. Also ich bin da dabei, ich will das sehen. Die Geschichte ist da, der Hintergrund ist da. Würde ich auch machen. Zurück zum Match. Wir haben dann, ja, wie gesagt, nach diesem Uranagi den Superman-Punch noch gesehen. Und es soll dann eben jetzt den Spear oder beziehungsweise noch einen Superman-Punch geben. Aber das wird dann wieder mit dem Spear gekontert. Und jedes Mal, ich muss sagen, bei diesen Spears von Goldberg, ich habe jedes Mal gedacht, oh mein Gott, die Knie von Roman Reigns brechen durch, weil er jedes Mal so komisch gelandet ist auf den Beinen. Also das sah ganz übel aus. Aber üble Landungen kommen wir später noch mal zu. Ja, und dann ist es das im Endeffekt auch, ne? Also es gibt dann aus dem, Jackhammer-Ansatz, die Guillotine-Submission, die wird dann sehr lang gehalten, Goldberg wird sehr rot und dann ist das Ding hier nach 6 Minuten gelaufen, weil Goldberg ohnmächtig ist.
Und was auch sagst du dazu? Dass Goldberg ein richtig, richtig, richtig großer Dummkopf ist, weil der war 8-mal in den Seilen, so fass doch einfach Seil an, so Thema Roadbreak, schon mal irgendwas davon gehört. So, oder hast du es vielleicht vergessen in den 400 Jahren, die nicht da warst und immer nur ein Match machst. Also, der rammt mehrfach in die Ringecke und ich war so, greif doch einfach das Seil. dann ist der Griff doch beendet. Besonders, er hat ja auch, weil er mal so irgendwie so ein bisschen Schwung holen musste, ins Seil gegriffen. Und ich dachte mir, halt doch einfach länger fest.
Ja, das war schon nicht besonders klug. Aber mich hat es überrascht, dass es hier quasi einen, ja, nicht Tap-Out, aber einen K.O.-Sieg für Roman Reigns gegeben hat. Und man etabliert natürlich damit auch den Guillotine-Choke noch mal stärker, dass hier Goldberg nach 6 Minuten die Säge streichen muss. Das ist schon ein Zeichen, oder?
Ja, das, also ich habe mir auch gedacht, so ein Choke-Out-Victory, das ist auch auf jeden Fall eine Ansage. Und das lässt auch in Roman noch mal besser aussehen, das lässt den Move noch mal besser aussehen. Also nur diese eine Sache, das mag ich eigentlich schon.
Ja, naja, und dann gab es die entsprechend lange Siegesfeier noch von Roman Reigns, während sich Goldberg hier bekrabbelt und versucht, wieder Luft zu bekommen. Die Zuschauer haben sehr stark auf Goldberg reagiert, aber das war ja in Saudi-Arabien wirklich traditionell schon so. Ansonsten ein typisches Goldberg-Match, nichts für Wrestling-Puristen, auch mit 6 Minuten natürlich entsprechend kurz und auch nicht so wuchtig, wie man schon von früheren Goldberg-Matches gesehen hat. Also da gab es auch schon andere Sprint-Matches, die waren deutlich knalliger. Das hier war eine ziemlich zähe Angelegenheit, muss man dann hier so sagen. Gar nicht zäh war dann das folgende Match. Es gab erstmal dann eine längere Videopause, dann auch um den Käfig aufzubauen natürlich. Das nächste Match war nämlich das Match um die Teilnahme am WrestleMania Main Event der Raw-Damen. Und es geht natürlich in den Elimination Chamber und dort treffen aufeinander Liv Morgan, Nikki A.S.H., Alexa Bliss, Rhea Ripley, Doudrop und Bianca Belair. Und Kai, wir haben ja noch in der Preview gemutmaßt, als was kommt dann Alexa Bliss hier raus? Ja, sie ist hier wieder mit ihrer alten, Crazy Alexa-Musik rausgekommen. Alexa Fiend-Musik quasi.
Ja, ich saß dann auch vorm Fernseher und hab mir gedacht, wozu waren jetzt nochmal die Therapiesitzungen?
Also naja, gut, sie ist jetzt vielleicht nicht mehr ganz so besessen wie vorher.
Ja, hat auch Lilly backstage gelassen.
Also, ja.
Das ist, weil man sonst auch Lilly in so einen Ganzkörperanzug hätte stecken müssen, wäre schwierig gewesen, den noch zu lehnen in der Kürze der Zeit.
Das wäre nämlich der andere Punkt gewesen. Ich muss sagen, klar, wir kennen die Geschichte dahinter, ne? Das ist nun mal in Saudi-Arabien so, dass da Frauen nicht so viel Haut zeigen dürfen. Wir haben aber auch schon gesehen, zum Beispiel damals bei Natalya und Lacey Evans, die dann in so, ich sag's mal, Schlafanzügen gewrestelt haben, also T-Shirts der Marke XXXXL. Ich fand das jetzt, dass man den Damen quasi auch auf ihren Charakter, auf ihren Gimmick zugeschnittene Ganzkörperanzüge hier angezogen hat, fand ich ganz okay im Rahmen
der Möglichkeit. Das war schon letztes Mal so mit Sasha Banks.
Stimmt, bei Sasha Banks war es auch schon so. Aber ich fand es jetzt hier, gerade auch, weil es natürlich noch mehr Damen so über die gesamte Card verteilt waren, damit kann ich ganz gut leben, so als Kompromiss für mich. Wie ist es bei dir?
Ja, das stimmt. Übrigens hat mich Liv Morgan unfassbar an Britney Spears erinnert, an in Ist es toxisch? Ich weiß es gerade gar nicht. Das Video halt, wo sie den roten Anzug trägt.
Ja, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst, ja.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall, das ist schon mal hier das Optische und so ein bisschen das Drumherum. Ansonsten, was mir aufgefallen ist, und deswegen habe ich auch hier vom Podcast nochmal die Stoppuhr rausgeholt, wie unfassbar schnell dieses Match gewesen ist. Wir haben ja sonst sehr gerne eigentlich die 5 Minuten Piep mal Daumen gehabt, Abstände zwischen den jeweiligen Talent, was hier ins Elimination Chamber Match reinkommt. Hier beim Damen-Match waren das gerade mal etwas über 2 Minuten. Also Doudrop kam als Nummer 3 nach 2 Minuten und 1 Sekunde rein, Rhea Ripley nach 2 Minuten 30 und Alexa nach 2 Minuten 15 und auch Bianca Belair dann so um den Dreh. Kai, hat das für dich die Dramatik aus dem Match genommen? Weil mich hat es wirklich gestört, muss ich sagen.
Ja, also ich finde, da konnte sich gar kein vernünftiger Flow entwickeln. Also, weil im Normalfall hast du ja so, dass dann beide Teilnehmer oder Teilnehmerinnen so eine gewisse Zeit haben, um sich so selber abzutasten, um dann ihre Aktion zu zeigen. Und wenn ja immer so ein Pot aufgeht, dann gibt's ja immer wie so eine Hot-Tag-Phase von der Person, die reinkommt.
Ja, ja.
Nur, wenn diese Hot-Tag-Phase 1 Minute dauert und dann 1 Minute vergeht, bis die nächste Person reinkommt, weißt du? Also, da hast du davon ja nichts. Ja. Und das hat sich hier unfassbar gerusht angefühlt. Das war ganz, ganz komisch, weil ich hab's halt nicht gestoppt, natürlich. Aber ich saß davon und hab mir gedacht, irgendwie ist das hier alles extrem schnell. Also, die kam doch sonst nicht so früh raus. Und deswegen war hier auch, also ja, so, hier war wenig Chemie drin, weil alles gefühlt nach 2 Minuten durcheinander geworfen wurde durch eine neue Teilnehmerin.
Ja. Es ging mir sehr, sehr ähnlich. Ich finde ohnehin, dass beide Chamber-Matches strukturelle Schwächen aufweisen. Mich hat es auch unfassbar gestört, dass in beiden Matches, sobald quasi dieser Alarm losging, so jetzt kommt der Nächste oder die Nächste rein, dass dann quasi das Match gestoppt worden ist und der oder die Wrestler, Wrestlerin, die gerade in der dominanten Phase sind, die einfach unterbrechen. Ganz krass bei den Männern, da greife ich jetzt mal ein bisschen vor. Rollins, der Austin Theory da durch das Plexiglas powerbombt und dann, ja, jetzt geht der Timer an. Ich kann ihn jetzt nicht mehr pinnen. Das geht nicht. Das macht gar keinen Sinn. Ne, und Austin Theory.
Warten.
Ja, ist bereit für den Pin und den hätte man aus dem Match nehmen können, aber nee, das lässt doch alle dumm aussehen. Es lässt alle dumm aussehen. Das Match steht still in dieser Zeit. Ich verstehe nicht, warum man das macht. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Kommen wir hier zum Match. Das ist so mein wirklich. Ganz, ganz großes Thema für mich in diesem ganzen Event gewesen, dass man da es nicht geschafft hat, so die Aufmerksamkeit und die Spannung auch dauerhaft hochzuhalten, dass man da wirklich auch als Zuschauer dabei ist. Ne? Und deswegen, also hier, Nikki und Liv Morgan fangen hier an in dem Match. Es geht relativ schnell nach draußen, es geht auch mal in Käfig, das wird schon erstmal angedeutet, dann später geht es dann wirklich da rein, dann geht es auch mal in den in den Pott quasi gegen diese Glasscheibe, was ich übrigens sehr mag, dass man das jetzt auch wieder vermehrt eingesetzt hat, weil das natürlich auch, und Kai, du und Mella, ihr habt da den Waffen-Podcast gemacht, also es muss knallen und dieses ja. Plexiglas, wenn dagegen gehauen wird, das bollert ja schon ganz gut.
Ja, ich würde auch sagen, ich mag auch das Geräusch, wenn da jemand irgendwie gegengeworfen wird. Das fand ich, das klingt einfach gut.
Genau. Und das spiegelt auch so ein bisschen diese Akustik vom Elimination Chamber wieder. Das ist ja dadurch, dass der ja draußen jetzt mit Matten verkleidet ist, absolut okay, kann man machen, ne? Einfach damit auch die Wrestler da ein bisschen geschützt sind. Aber die ersten Matches haben natürlich davon extrem gelebt, dass du dieses Klirren hast, wirklich dieses Haptische und dieses Akustische. Das ist jetzt inzwischen nicht mehr da, deswegen finde ich es gut, dass man das hier gemacht hat. Nummer 3 ist Doudrop. Auch die räumt hier munter auf, natürlich, dann verpasst Nikki einen Headbutt, als sie reinkommt, die wollen zusammenarbeiten, ging nicht so, Doudrop splasht ihr dann noch in den Käfig.
Was ganz
und so cool weiter.
War übrigens. Also das mochte ich schon ganz gerne, diesen Splash in den Käfig.
Ja. Nee, da war ordentlich, also das war in Ordnung. Aber wie gesagt, die Abstände sind entsprechend kurz und dann kam Nummer 4 rein und Nummer 4 war Rhea Ripley. Und Rhea Ripley hat sich natürlich dann gleich mit Nikki angelegt. Es gab eine Runde Kletterpartie nach oben. Auch das sehr konstruiert, oder? Also Nikki flüchtet dann nach oben, Rhea klettert hinterher und reißt sie dann runter und unten warten quasi Doudrop und Liv Morgan auf sie. Und ich denke so, ja, jetzt mal blöd gesagt, also Nikki ist nicht so groß und unten steht Doudrop. Kann
was
die
wird
nicht
wohl passieren?
Ja, aber kann die nicht einfach fangen? Die ist doch stark genug. Das ist doch ihr Gimmick.
Naja, also ja, das hat mich auch ein bisschen gestört, weil du direkt wusstest, was passiert. Oder von mir aus, dann filmst halt anders. Ne? Dann filmst so, dass du Doudrop nicht im Bild hast. Aber das war dann sehr, sehr vorhersehbar.
Ja, ansonsten, wie gesagt, also das war hier ein bisschen schwierig. Und wir haben noch das Elimination Chamber Match von 2010 letztens besprochen, Kai. Auch da gab es frühe Eliminierung. Hier war es auch so, ne? Da ist Nikki A.S.H. sehr früh gegangen worden von Rhea Ripley nach dem Riptide.
Ja, aber passt ja auch so ein bisschen zu, zu der Storyline von den beiden. Also es ging ja einfach nur darum, dass Ripley dann endlich Nikki in die Hände kriegen will und wenn es so ist, dann macht sie so kaputt. Und dann hier Riptide relativ schnell. Klar, man kann ja sagen, das war relativ früh. Aber je nachdem, wie man auslegt, kann man dann sagen, das war ja schon fast ein Drittel oder die Hälfte des Matches.
Das stimmt. Ja, wir haben doch keine Zeit, ne? Wir können danach nicht noch, wir können nicht, nachdem alle Frauen im Ring sind, noch ein richtiges Match machen. Das muss jetzt dazwischen, muss das alles passieren.
Das ist sowieso irgendwie ein Problem von diesem Chamber-Match gewesen. Und ich glaube auch bei den Männern, wenn ich nicht, mich nicht irre, gefühlt, ne, wie gesagt, gefühlt, ging fast jeder Pinfall-Attempt durch. Also, wenn mal gepinnt wurde, dann war es auch im Normalfall 3.
Ja.
Das fand ich auch irgendwie ganz komisch, weil da nimmt ja auch ein bisschen Spannung raus.
Das stimmt. Ja, also grundsätzlich relativ wenig Spannung in beiden Chamber-Matches. Das muss man hier ganz klar so sagen. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, wir hatten am Anfang auch noch ein paar schöne Aktionen von Nikki und Liv. Also ich mochte diesen Dreher quasi, wo Nikki Liv am Boden liegend gegen den Ringpfosten gedreht hat. Das fand ich ganz witzig. Das wollte ich gerade nur ganz kurz anmerken. Ja, Nikki ist raus als erste, dann Nummer 5 ist Alexa Bliss, die hier in den Ring kommt, räumt erstmal auf, wie du schon gesagt hast, die typischen Trademark-Aktionen, die dann rausgeholt werden und es geht nochmal in den Pott für Liv Morgan, die sich sehr fies da das Bein verdreht quasi auf dem, also die sitzt ja quasi auf dem Top-Rope, wird von Doudrop runtergeschubbt und dann bleibt Doudrop auf dem mittleren Seil. Und es geht ein bisschen hin und her, auch mit Rhea Ripley. Und dann gibt's aber den typischen, ich sag's mal, Small Woman, Big Woman Spot mit der Sunset Flip Powerbomb von Morgan gegen Doudrop. Und Doudrop
ist. Die sah aber ganz gut aus, übrigens, fand ich.
Ja.
Die mochte ich. Und was ich noch anmerken wollte, ich fand, dass gerade diese Knie-Moves von Alexa Bliss, du weißt, was ich meine, ne? Wo er so diesen Knee-Drop macht, dann durchrollt, ein Rückwärtssalto. Das sah alles nicht gut aus. Das war alles sehr daneben, was so die Position der Knie angeht.
Ja, ich habe ohnehin bei sehr vielen Wrestlern und Wrestlerinnen gehabt, das Gefühl gehabt, dass die da sich ein bisschen zurückgehalten haben. Vielleicht lag es am langen Flug, vielleicht waren sie alle ein bisschen fertig, aber ich habe das Gefühl gehabt, dass sich da manche, da hat es hier und da nicht ganz so gepasst, was so die Crispness angeht. Auch bei Ronda Rousey im späteren Verlauf ist mir das extrem aufgefallen, dass da gerade die Kniestöße aussahen wie Grütze. Naja, und dann kommt Bianca Belair rein, das heißt, Bianca Belair ist jetzt noch mit Liv Morgan, Alexa Bliss und, wen habe ich vergessen, wer war noch im Ring? Es war noch im Ring
Ripley.
Alexa Bliss? Ripley, genau. Und das ist ja ohnehin die Geschichte hier, ne? Natürlich Bianca Belair und Rhea Ripley, die dann ja so ein bisschen Showboating gemacht haben und so eine Art Wettbewerb daraus gemacht haben, bis dann Rhea irgendwann gesagt hat, hey, mir reicht's, ich habe die Schnauze voll. Und da war dann auch ein bisschen Intensität im Match, oder Kai?
Ja, also sind wir ehrlich, sind ja auch hier so ein bisschen die zwei Frauen, auf die man noch am meisten Bock hatte in dem Match mit Rhea Ripley und Bianca Belair. Also ich habe ja sowieso von Anfang an gesagt, ja gut, Belair holt ja das Ding. Also gesagt, ja, aber Ripley, vielleicht kann man ja irgendwie da so reinwursteln und dann Triple Threat Match bei Mania. Also aber so die beiden zusammen, die machen schon auch Spaß. Also ich habe jetzt ja auch so minimal die Hoffnung, dass man mit Ripley wieder in eine bessere Richtung geht. Sie hat ja auch da ihr Showcase bekommen bei dem Gauntlet Match. Also dass man sie jetzt vielleicht aus diesem Quatsch-Ding rausnimmt und wieder sagt, die Frau sieht gefährlich aus, die Frau ist gefährlich, die Frau ist stark. Wir machen mal ein bisschen was aus der. Ich habe so die Hoffnung, oder es wirkt auch momentan, als würde WWE wieder ein bisschen mehr in diese Richtung gehen.
Es wirkt derzeit so. Zugleich weiß ich nicht genau, welchen Spot sie auf der WrestleMania-Card bekommen soll, ehrlich gesagt. Das ist so mein Problem.
Ja, gut, du hast ja gesagt, vielleicht schmeißt man so da in Triple Threat rein, ne?
Genau, aber da muss ich sagen, jetzt nachdem wie jetzt Elimination Chamber ausgegangen ist für Rhea Ripley, glaube ich da nicht dran. Weil im
das
Endeffekt
ist das Problem. Warum sollte sie jetzt auch? Hat er keinen Anreiz? Also hat er keinen Anspruch darauf. Wir haben ja erst gedacht, hier, du staubst alles ab, Bianca oder so, ne? Also, dass wir sagen, Ripley räumt da quasi alles auf und den letzten Pin macht dann Belair so ein bisschen am Abstauben wie beim Gauntlet-Match, aber das hatten wir hier ja nicht.
Nö, und im Endeffekt hat ja dann Rhea Ripley auch nach einer guten Phase der beiden, das muss man auch sagen, hat sie ja ganz klar verloren und ist hier als ja, zweite vor Schluss rausgegangen und so, dass dann Bianca Belair und Liv Morgan ist vorher von Alexa Bliss rausgeworfen worden. Alexa Bliss war dann die letzte dann noch, die es überstanden hat und dann am Ende quasi den Final Stretch gegen Bianca Belair hier absolviert hat. Aber das sehe ich halt eben so als Hinderungsgrund an, weil sie hat hier klar verloren, KOD, und das Ding war gelaufen. Und ja, warum soll sie da jetzt noch reinkommen? Weiß ich nicht. Und dann, ja, wie hat dir hier die Schlussphase gefallen mit Alexa Bliss und Bianca Belair?
Mein Problem damit war ein bisschen, dass ich ja sowieso schon davon ausgegangen bin, okay, Belair holt hier das Ding natürlich, ne? Ich persönlich glaube aber, dass für mich mehr Spannung drin gewesen wäre, wenn die letzten beiden Ripley und Belair gewesen wären. Gerade jetzt auch mit diesem Showing von Ripley in dem Gauntlet-Match. Ich weiß nicht, ob die Intention dahinter war, zu sagen, ah, Bliss, die kommt zurück, die Leute denken dann, die gewinnt vielleicht. Also der Gedanke kam ja eigentlich nie. Deswegen hätte ich persönlich lieber Ripley und Belair gehabt. Nicht, dass die Schlussphase jetzt schlecht war. Ich fand dieses Rumgeeier mit dem DDT so ein bisschen, sah komisch aus, meiner Meinung nach. Mhm. Da hatten wir dann ja sogar auch noch mal Two-Fall und so ein Kram. Aber ja, weiß ich nicht. Also ich persönlich wäre mit Ripley und Belair zufriedener gewesen.
Ja, Spannung hat hier ein bisschen gefehlt. Auch weil, wie gesagt, wir haben alle erwartet, dass das eben in diese Richtung geht und dass Bianca gegen Becky antreten würde bei WrestleMania. Am Ende ist es dann eben der KOD. Wie beurteilst du hier abschließend dieses erste Elimination Chamber Match hier auf der Card, Kai? Also, wir haben da, also ich sag's jetzt mal für mich persönlich, ich finde, das war ein sehr gerushtes Ding. Ich finde, das war über weite Strecken maximal okay, aber so richtig gut war das eben auch nicht. Wie hast du es gesehen?
Also, wenn man es jetzt knallhart sagt, kann man auch sagen, das hätte kein Chamber-Match sein müssen. Also, ja,
wir hatten
so
zwei, drei Spots, ne? Aber
du hattest, wollte ich sagen, ein bisschen diese Einbindung der Chamber, also ja auch gerade mit dem Doudrop-Spot am Anfang oder wo dann Nikki und Liv Morgan da sich in die Chamber hauen, aber das wirkte gerade dadurch, dass es so gerusht ist, wie so ein Abarbeiten. Ja, die nächste, okay, das, ja, hier dein Spot, zack, bumm, fertig, KOD, alles klar, Ende. Also, ich bin ja kein Fan von richtig langen Matches, aber ein Chamber-Match geht in meinem Verständnis schon im Normalfall mindestens 25 Minuten. Wenn nicht sogar eigentlich 30. Und jetzt hier mit 15 Minuten, da kommt ja auch, wie ich gerade gesagt habe, normalerweise, auch als wir das Chamber-Match besprochen haben von 2:10, du hast immer, zwei sind im Ring, ah, was machen die beiden? Okay, ein Dritter ist dazu. Was machen die zu dritt in ihren 3 bis 5 Minuten? Also, und das hattest du hier gar nicht. Es war einfach nur nächste Ende.
Ja, das sollte natürlich ein Showcase werden für Bianca Belair, dass die entsprechend stark nochmal positioniert wird. Das hat man geschafft, aber so dramatisch ist halt anders.
Ne? Ja.
Naja, möchtest du noch abschließend was dazu sagen?
Es ist halt auch hier wieder das gleiche Problem, was man ganz häufig hat, wo man sagt, es ist alles nicht verkehrt, es tut keinem weh, das ist so ein in der Schule so ein befriedigend bis ausreichend, aber das ist dann kein Grund, wo ich sage, Mann, jetzt muss ich unbedingt einschalten.
Ja, so ging es mir dann eben auch. Und dann können wir auch weiter hier in der Card machen. Es gibt noch ein paar Videopackages. Man muss ja auch den Käfig wieder abbauen. Und dann folgt das Tag-Team-Match zwischen Charlotte Flair und Sonya Deville gegen Naomi und Ronda Rousey. Und hier gab es ja noch im Nachgang die Stipulation, dass Ronda sich einen Arm auf den Rücken beziehungsweise an die Seite dann hier binden musste, natürlich, weil Sonya Deville natürlich auch so schwer verletzt ist. Und Kai, welch Überraschung! Sonya Deville ist gar nicht verletzt, sondern das Erste, was sie dann hier im Ring macht, das ist dann, sich die Schlinge abzunehmen. Und huch, sie kann sich plötzlich wieder ganz frei bewegen.
Ha. Warum hat dann nicht Ronda Rousey gesagt, ja gut, dann mache ich mein Ding einfach auch wieder auf?
Weil die eine echte Sportsfrau ist.
Stimmt, eine Ehrenfrau.
Eine Ehrenfrau, ja, ganz genau.
Ich mochte übrigens hier die Lösung, dass sie da nicht so einen Ganzkörperanzug hatte, sondern dass sie mit ihrem Judo-Anzug rauskam.
Das fand ich auch super.
Passend. Ja. Also das mochte ich ganz gerne. Das war irgendwie schlau gelöst. Das fand ich gut.
Und komplett ungeschminkt auch, ne? Also nicht mit ihrer üblichen Kriegsbemalung, die sie ja gern mal drauf hat. Fand ich auch wirklich, ich fand das Auftreten cool, auch barfuß und so. Ja, das hat für mich dann ganz gut gepasst.
Das wirkte dann, ja, mit so einem, das hat dann ein bisschen mehr Realität beigetragen zu diesem Kampffeeling. Das mochte ich dann. Aber auch hier, es war ungefähr das, was man sich erwartet hat, oder? Also,
ja.
Es geht darum, dass dann Ronda Rousey Sonya Deville platt macht. Ich finde, Naomi hat relativ wenig zeigen können, komischerweise. Obwohl ja Ronda die Gehandicapte war, dass sie nur mit einem Arm kämpfen konnte, aber trotzdem war sie gefühlt 80% der Zeit im Ring. Ja, also ich fand's okay. Ich mochte ganz gerne dieses Step-Up-Knee, was Ronda Rousey am Anfang gezeigt hat. Ich fand, das sah mega geil aus.
Ich finde, da hat mir ein bisschen Wucht gefehlt. Also irgendwie, also die Idee war ganz cool, aber da hat mir ein bisschen noch der Impact gefehlt. Vielleicht auch schlecht verkauft, ich weiß es nicht. Mich hat tatsächlich ein bisschen gewundert, dass zumindest von meinem Empfinden, Naomi mehr zeigen konnte und mehr Spotlight bekommen hat, als ich erwartet habe. Also sie hat ja schon so, sie war nicht nur das Hot-Tag-Opfer sozusagen, also die ist nicht nur die durchgeprügelt worden ist, das war sie auch, aber da gab es ja durchaus hier und da mal so Phasen, wo sie dann eine Head-Scissors zeigen konnte, den Springboard-Kick zum Beispiel und dann auch diesen Twisting-Splash nach draußen auf Charlotte Flair. Das hat man schon gesehen. Es war das, was man erwartet hat, ne? Und dann am Ende hat dann Ronda, als sie dann den Hot-Tag bekommen hat, war es dann eben so, dass die Möglichkeit dann da gewesen ist, für Sonja nochmal zu taggen, dass dann Charlotte reinkam. Aber Charlotte wollte dann nicht, die wollte sich nicht mit der einarmigen Ronda hier anlegen. Und dann hat Ronda den Piper's Pit Slam dann auch gezeigt. Und dann gab's den einarmigen Armbar. Und das hat auch gereicht. Und Kai, es ist letztlich genau das, was wir gesagt haben. Es ist eine Machtdemonstration von Ronda Rousey, die wir hier gesehen haben. Und Charlotte Flair natürlich als, ich sag's mal, nicht Chicken Shit Heel, aber schon so als klassischer Heel, zieht sich eher zurück und sucht sich ihre Spots aus, wo sie angreifen kann. Und die Fehde Naomi und Sonya Deville, die war hier Beiwerk. Aber zumindest, ich finde es zumindest gut, dass man die hier noch mit eingebaut hat. Also ich finde gerade, dass auch Naomi, die hat das auch irgendwie ein bisschen verdient, dass sie dann hier so ihren Auftritt bekommt.
Ja, außerdem mochte ich gerade an dem Ende, wo dann ja auch eine Ronda sagt zu Charlotte, ja, dann komm doch rein. Ich bin hier, bricht doch meinen Move ab. Und Charlotte dann nur guckt und dann gibt es diesen kurzen Stare-Down und dann wird eben der Armbar angesetzt, Sonya Deville tappt. Ich fand, das war ein passender Moment, um dieses Match zu beenden. Ja. So, da macht der Motto, guck dir das genau an, das bist du in 4 Wochen, 6 Wochen, wann auch immer Mania genau ist.
Ja, Anfang April, 2., 3. April.
6 Wochen.
Entsprechend 6 Wochen, ja, genau, wir alten Mathe-Asse. Ansonsten, das wäre natürlich auch ein Match gewesen. Das hättest du auch problemlos in dieser Form bei SmackDown vielleicht sogar als Main Event bringen können. Und das hätte auch niemanden gestört, oder?
Ja, ganz klar. Also das, ja. Aber gut, ne, du hast auch gemerkt, Ronda Rousey kommt raus, kriegt einen krassen Pop. Ne? Also von daher, ich glaube, die wollte man da auch einfach in Saudi-Arabien auf der Karte haben.
Das auf jeden Fall. Und wie gesagt, solides Match im besten Fall, aber jetzt auch da eher Story-Aufbau und Angle als alles andere. Und Sonya Deville am Ende mit der Aufgabe, Charlotte zieht sich zurück, nachdem sie auch gerade vorher dann noch hier und da dominant gewirkt hat, speziell gegen Naomi. Kommen wir zum nächsten Match. Das ist das Falls Count Anywhere Match zwischen Drew McIntyre und Madcap Moss. Madcap Moss natürlich begleitet von Happy Corbin. Und Kai, wir haben es ja schon gesagt, eigentlich Falls Count Anywhere Match in dieser Konstellation. Eine ganz schön dumme Idee. Und immerhin, das haben sie hier aufgegriffen, weil de facto war es ja dann doch eher ein Handicap-Match über weite Strecken. Also Happy Corbin hat immer wieder eingegriffen.
Ja, genau, also hat sich immer wieder Drew McIntyre unterbrochen in seiner Offense, obwohl ich da nicht verstehe, warum er es dann manchmal nicht macht, auch wenn Drew McIntyre dann wieder am Drücker ist. Aber gut, das ist, glaube ich, einfach der Sache des Matches geschuldet. Das ist dann eben so, finde ich jetzt aber auch nicht so mega schlimm. Was mich hier eher stört, weil wir hatten ja auch, muss man ja sagen, bei unserem Headlock-Tipp-Spiel die Frage, wie viele Waffen kommen hier zum Einsatz? Und da muss ich nochmal fragen, warum genau wollte jetzt Drew McIntyre ein Falls Count Anywhere Match haben, wenn er nichts macht? Das habe ich nicht ganz verstanden. Weil das war hier, also klar, natürlich, es war ein Falls Count Anywhere Match, das auch noch dann im Ring endet. Dann hättest du einfach sagen können, wir machen nur die Q-Match, aber so wirklich den Sinn dahinter habe ich nicht gesehen. Oder geht es dir da anders?
Nee, es war halt dadurch ein bisschen freier, würde ich mal sagen. Du hast ja diesen Brawl auf der Rampe zum Beispiel, auch die Möglichkeit, dass ja ein Drew McIntyre hier den guten Baron Corbin, Happy Corbin, erstmal zurück in die Umkleide quasi gescheucht hat. Du hast ein bisschen mehr Möglichkeiten, ne? Und klar, natürlich auch, dass da Corbin eingreifen konnte. Ich meine, die einzige Waffe war dann ja im Endeffekt das Schwert und, ich weiß nicht, ob das zählt, aber vielleicht noch der Screen, wo ja Madcap Moss hier einmal reingeworfen worden ist, die Barrikade noch, aber insgesamt natürlich war das jetzt kein brutales Match oder sonst irgendwas, sondern es war ein Handicap-Match mit einem großen Schreckmoment, Kai, der Alabama Slam von Drew McIntyre gegen Madcap Moss, als wir dann wieder zurück im Ring gewesen sind und Moss ja so, keine Ahnung, eine Viertelrotation zu viel gemacht hat und wirklich Kopf voran im Ring gelandet ist. Also, dass der da keine Verletzung davon getragen hat und wirklich kurze Zeit später wieder ganz normal mitkämpfen konnte, das ist ein Wunder, oder?
Ja, ich glaube, da kann auch der gute Madcap Moss seiner sehr, sehr krass ausgeprägten Nackenmuskulatur danken, dass da nicht noch Schlimmeres passiert ist. Aber ich habe dann, also besonders als man das dann nochmal in Zeitlupe gezeigt hat, das sah ja so unfassbar böse aus, wie da der Kopf gestaucht wurde. Also ich habe mir auch gedacht, wie kann das denn sein, dass der da jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, benommen ist, Concussion-mäßig irgendwas abbekommen hat. Also da kann man ja wirklich nur vom geisteskranken Glück sprechen, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Weil ich habe jetzt auch nichts gelesen, was noch danach war. Und der hat ja auch das Match eigentlich normal weitergeführt. Aber das war ein unfassbar fieser und ekelhafter Bump.
Ja, ich habe da auch davor gesessen, so alter Schwede. Hoffentlich ist da nichts passiert. Ich glaube, so ging es allen, die das gesehen haben. Also da kann man wirklich sagen, Glück gehabt. Und manchmal sind es ja dann auch wirklich nur Millimeter. Wir haben das ja bei Lance Archer zum Beispiel auch gesehen, bei seinem Moonsault, der ja auch gesagt hat, ne, wenn er ein bisschen anders gelandet wäre, dann hätte er sich wirklich das Genick brechen können. Und ne, kommt manchmal darauf an, ob du quasi frontal auf dem Stirn landest oder eben auf dem Schädeldecke. Anscheinend hat er hier Glück gehabt. Ich glaube, anders kann man das nicht sagen. Plus natürlich, der ist ja auch einfach ein super durchtrainierter Typ. Aber das war schon wirklich beängstigend, was wir hier gesehen haben. Ansonsten dann gegen Ende haben wir noch einen Superplex gesehen, wir haben einen Backslide gesehen, Future Shock, DDT und dann, ja, als es Ende geben sollte, wollte dann Happy Corbin nochmal eingreifen, aber natürlich Drew McIntyre hier mit dem Schwert und ich muss sagen, ich mochte die Reaktion von Happy Corbin da schon ein bisschen. Also, what the fuck, ey, was macht der denn mit dem Schwert da? Oder?
Ja, das war auch wirklich, er haut da zu weit aus und Corbin so, sag mal, hilft. Er guckt dann ja auch zu der Ringrichterin und die ist auch nur so, ja, hast recht, aber ey, was soll ich machen? Ist false count anywhere. Die darf man anscheinend auch mit dem Schwert jemanden fast töten, wenn er nicht ausweicht. Das ist, fand ich schon wirklich sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, also ich musste da einfach auch lachen, weil es so absurd gewesen ist. Und zugleich, als man dann die Wiederholung gezeigt hat, da habe ich mir nur gedacht, so, ey, wenn da das Timing auch nur 2 Sekunden off ist oder so. Ich meine, das Schwert wird nicht scharf sein, ne, und so, aber trotzdem ist es garantiert angenehmeres, als mit so einem Ding da, mit so einem Eisenteil mit scharfen Kanten da trotzdem im Bauch oder irgendwie an den Schultern getroffen zu werden. Also, ja. Ich fand, das war ein witziger Spot. Am Ende gab's die Claymore und das Ding war gelaufen. Und ich bin ehrlich, Kai, ich fand's nicht so schlimm, wie wir im Vorfeld es befürchtet haben.
Ja, also es war halt genau das, was es sein sollte, ne? Also, ich hätte mir, wie gesagt, mehr False Count Anywhere Waffen-Action gewünscht. Also, ich habe schon gedacht, ja gut, Kendo-Sticks kommen auf jeden Fall. Und dann treibt er auch mit dem Kendo-Stick Corbin in eine Flucht. Stühle kommen, ein Tisch kommt auf jeden Fall. Weil ey, so, man muss ja durch den Tisch durchgehen. Die Ringtreppe wird eingesetzt und das hatten wir alles nicht. Deswegen war ich dann, was das angeht, ein bisschen enttäuscht. Das ist jetzt hier auch nicht die Fehde, wo ich dann irgendwie mit der Arschbacke auf der Sofakante sitze und denke, oh Mann, was passiert jetzt hier? Aber für die 9 Minuten, die es ging, war es vollkommen okay. Drew McIntyre sieht wieder stark aus. Es deutet alles darauf hin, dass wir dann in naher Zukunft Happy Corbin gegen McIntyre bekommen.
Ja, oder sogar in einem Handicap-Match. Auch das könnte ich mir vorstellen. Aber derzeit riecht es ganz stark danach, dass wir hier Happy Corbin gegen Drew McIntyre und dann vielleicht stecken sie Madcap Moss in Shark Tank oder sonst irgendwas. Also entweder nimmt Drew McIntyre es beiden auf oder man sorgt dafür, dass Madcap Moss gar nicht eingreifen kann. Ich glaube, das sind so die beiden Varianten. Ansonsten, Match war okay, mehr nicht. Es war keine völlige Katastrophe, es war nicht so schlimm wie Roman Reigns gegen Baron Corbin damals beim Royal Rumble.
Ja, das stimmt.
Aber war aber auch deutlich kürzer, muss man dazu sagen.
Ja, deutlich, deutlich kürzer.
Ja, nächstes Match, da haben wir das Match um die Raw Women's Championship zwischen Becky Lynch und Lita. Lita ja laut eigenen Aussagen jetzt mit keinen großen Plänen mehr Richtung WrestleMania, zumindest seitens WWE, da wird man sehen, was da passiert. Und man hat es natürlich jetzt hier aufgebaut mit der gemeinsamen Geschichte der beiden, beziehungsweise Lita als Inspiration für Becky Lynch, überhaupt ins Wrestling zu gehen. Und Lita, die dann eben hier nochmal einen Run und ein entsprechendes Titelmatch bekommt und nochmal wirklich hier im Rampenlicht steht. Und ich finde, das Match hat für meinen Geschmack am Anfang ein bisschen gebraucht, bis es in Fahrt gekommen ist. Wir haben so eine Phase gehabt, wo erstmal Lita gezeigt hat, dass sie noch kann. Und das muss man auch sagen, also von der Beweglichkeit her und Fitness, das hat gepasst in meinen Augen. Dann eine längere Phase, wo Becky Lynch dominiert hat und auch die großen Aktionen gezeigt hat, aber Lita auch immer wieder rausgekommen ist. Und dann eben gegen Ende ging es dann wirklich hin und her. Und dann auch mit einer heißen Phase, wo Lita dann unter anderem ihren Moonsault zeigen konnte und da Becky Lynch auskontern konnte. Und Becky Lynch, die dann sogar den Moonsault geklaut hat, Lita ausgewichen ist. Es gab einen Twist of Fate. Und ich muss sagen, ich hatte hier überraschend viel Spaß. Am Ende ging das dann eben mit dem Manhandle Slam aus. Was ich ein bisschen kritisieren muss, das hatten wir auch schon bei Goldberg gegen Roman Reigns, dass quasi nach einer großen Aktion, in diesem Fall der Lita Salt, dass dann gleich der Finisher der Gegnerin kommt. Und das war hier der Manhandle Slam. Das hat mir nicht ganz so gefallen. Da hätte noch eine kleine Brücke dazwischen sein müssen. Aber ansonsten war das ein Match, was mich gerade so in der zweiten Hälfte ganz gut abgeholt hat. Das hat mir dann gut gefallen. Man hat die Reminiszenzen gebracht. Da war ich dann drin. Wie war es bei dir und wie war es bei euch, Kai?
Eigentlich relativ ähnlich, muss ich sagen. Also auch Lita sah gut aus. Also war gut im Modus dafür, dass er denkt, sie hat schon super lange nicht mehr gewrestelt, außer dann mal hier diese Rumble-Auftritte und so ein Kram. Ne? Also das war schon nicht verkehrt, muss ich ganz klar sagen. Ich hätte gedacht, ist schlechter. Glaube aber auch, die werden natürlich sehr, sehr viel vorher durchgesprochen haben und hier, wir machen das und auch mal vielleicht was geübt haben. Aber ey, ist doch vollkommen egal. Ich finde, Lita hat sich hier gut bewiesen. So wenig Spaß ich mit dem Aufbau hatte, mit dieser Grumpy Becky, die da saß, sondern so rausgeschlurft ist, das hat mir alles nichts gegeben. Aber das Match, das war vollkommen okay. Und gerade so die zweite Phase mit diesen ganzen Moves, die dann gab, und dann hier nochmal ein Two-Fall, da nochmal ein Two-Fall und dann gibt's nochmal den Disarmhör, dann nochmal ein Konter und hin und her. Und also das hat sich schon mehr wie ein Pay-Per-View-Match angefühlt. Wo ich halt bei vielen Matches auf der Karte sagen muss, ja gut, hättest du auch bei Raw SmackDown bringen müssen. Dann auch hier gerade mit Two Falls nach Finishern und geblockten Finishern. Da gab es der Lita Salt, das oder ein Manhandle Slam. Das hatte dieses Big-Time-Pay-Per-View oder Premium-Live-Event-Feeling, was man so ein bisschen vermisst bei anderen Aktionen. Und wer mich halt wirklich überrascht hat, hier ist Lita, muss ich ganz klar sagen. Weil ich hätte halt nicht gedacht, dass sie da so gut mitgehen kann.
Bin ich bei dir. Also mich hat's auch abgeholt und das war für mich auch das emotional größte Match, was wir auf der Card gehabt haben. Das hat super funktioniert. Ich mochte auch, dass Lita ja unter anderem auch diese Handstand-Head-Scissor quasi da in der Ringecke gezeigt hat, die sonst Trish Stratus hier auspackt. Und auch da wieder die Frage, Kai, ist das Foreshadowing in Richtung WrestleMania? Gibt's da vielleicht nochmal die beiden zusammen in irgendeiner Konstellation?
Ja, das ist ja die Frage, die wir uns auch schon in den Ausblicken gestellt haben. Kann mir schon vorstellen, dass man da jetzt irgendwie nochmal so ein großes Match auf the Card packt. Die Frage ist dann nur, gegen wen? Oder gehen sie dann wirklich um die Damen-Tag-Belts? Machen sie da was mit? Mal schauen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Aber jetzt auch hier nach der Performance von Alita muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen, die nochmal auf eine Mania-Card zu stellen, oder? Wenn man dann nochmal für eine Attraction sorgen will.
Ja. Das sehe ich auch so. Also die kannst du problemlos jetzt bringen. Also im Vergleich zu früheren Rumble-Auftritten zum Beispiel, wo sie nicht so wirklich fit gewirkt hat, hat das hier total gut funktioniert. Bin ich komplett da und sag auch, die kannst du auf eine WrestleMania-Card packen und hast dann noch mal eine kleine Attraktion dann in der Midcard. Ich fand's auch gut, dass sie hier nicht mit dem Disarmhör quasi verloren hat und per Aufgabe verloren hat.
Was ich es gab ja dann auch gesagt hatte erst, aber ich lag falsch.
Also das fand ich auch ganz, ganz wichtig und auch, dass dann ja dann unter anderem ja auch einmal so ein Konter daraus entstanden ist. Ich fand, das war ein richtig gutes Match, kann ich nicht anders sagen, da hatte ich wirklich Spaß dran und das nehme ich schon mal von weg, mein Match of the Night, wo ich auch wieder gemerkt habe, so, ja, die können es doch auch, wenn sie es wollen, wenn die Konstellation da ist und wenn man denen entsprechend Zeit und die entsprechende Geschichte gibt, das funktioniert doch. Das hat hier auch super gut funktioniert. Am Ende ist es dann Becky Lynch, die ihren Titel verteidigt und was ich dann auch schön fand, auch Lita hatte noch so ihren Moment bekommen, nachdem Becky aus der Halle raus gewesen ist. Da gab es nochmal Applaus und ich glaube, das war ihr auch schon wichtig, dass sie hier nochmal gezeigt hat, so ja, ich kann da noch mithalten. So hat es zumindest auf mich gewirkt. Wie siehst du das?
Ja, sehe ich ähnlich. Also jetzt bitte nicht so nach dem Motto mithalten und ich bin jetzt fulltime da und mache jetzt hier alles, aber ganz ehrlich, dann lieber Lita auf die Karte schmeißen, als nochmal die Bella Twins oder sowas.
Ja.
Das ist
oh Gott, ja, die Bella Twins, oh Gott, oh Gott.
Ja. Und dann kam was richtig Wichtiges, denn es gab das Undertaker Hall of Fame Video, was sehr lang ist, aber auch sehr gut gemacht ist. Aber das größte Highlight, was auch im Discord nochmal hervorgehoben wurde, da kommt unser Tommy vor. Unser Thomas Gottschalk ist im Undertaker Hall of Fame Video. Und ich glaube auch, das ist schon das Highlight des gesamten Events, dass da unser Thomas Gottschalk zu sehen ist. Das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr witzig.
Ich lasse das mal so stehen. Ja. Aber ein tolles Video, muss man auch
dazu sagen. Ja, also wenn die eins können, dann sind es Videos.
Ja, ganz genau. Ja, und dann kommen wir zum nächsten Match, Fragezeichen. Weil da hätte es eigentlich das Match um die SmackDown Tag Team Championships geben sollen zwischen den Usos und den Viking Raiders. Die Usos haben wir auch schon zu Beginn der Show gesehen beim Entrance von Roman Reigns. Da waren die auch mit dabei, haben aber keine große Rolle gespielt. Naja, aber ein richtiges Match ist ja hier nicht zustande gekommen. Die Viking Raiders kommen in die Halle und dann gibt es auch schon die Attacke der Usos. Es gibt einen Suplex der beiden Usos von, also da wird Ivar wird auf Eric quasi gesuplext. Es gibt ein bisschen Beatdown und dieses Match findet einfach nicht statt, sondern man macht hier eine Geschichte, man macht einen sogenannten Angle draus und laut Fightful war das auch genau so geplant. Also ich sag mal, einen leichteren Paycheck kannst du nicht bekommen. Als Zuschauer, muss ich sagen, war es dann doch ein bisschen enttäuschend. Wie ging es dir da?
Ja, und es war auch komisch kommuniziert, wenn ich ehrlich bin, weil man hat es auch im Discord gemerkt. Haben natürlich ja super viel live geguckt durch die angenehme Zeit. Da kam nur auch immer die Frage auf, ja, ich war gerade irgendwie auf Klo oder habe gerade irgendwas gemacht. Was ist denn jetzt mit dem Tech-Match? Und dann mussten Leute so viermal erklären, ja, das fällt aus, wegen ist nicht. Also das war dann schon so ein bisschen komisch gelöst, fand ich. Und also, ja, sollen sie einen Engel draus machen? Nur es wirkte trotzdem komisch, dass man sagt, man streicht ein Match, Storyline-mäßig natürlich, aber man sagt, man streicht ein Match, aber gefühlt gehen ja alle Matches nur 5 Minuten. Also das fand ich einfach, das war doof.
Man will jetzt anscheinend dieses Match bei SmackDown oder bei einer normalen Weekly nachholen. Ich find's auch ein bisschen komisch, ne? Weil eigentlich wäre Zeit da gewesen. Man hat natürlich dafür sehr lange Entrances gehabt und sehr lange Videos. Ja, andererseits, so eine große Bedeutung hat dieses Match jetzt auch nicht gehabt. Der große Aufbau war nicht da. Dann vielleicht lieber jetzt dadurch ein bisschen Aufbau, ein bisschen Emotionalität in der Feder haben und dann zum späteren Zeitpunkt durchziehen. Ich lasse es einfach mal so in den Raum stehen. Also, Wunder wie geil fand ich es auch nicht.
Und was mich auch wieder stört, ist, dass wir jetzt wieder, wir haben es ja schon letztes Mal kritisiert, dass wir jetzt immer diese Videopakete zu irgendwelchen Wrestlern und Wrestlerinnen bekommen. Also, ja klar, natürlich, Peacock, du musst alle mitnehmen. Aber jetzt kriege ich jetzt zum dritten Mal dieses Rollins-Video präsentiert und ich denke mir so, ja, ich weiß, wer das ist. Und ja, natürlich, das weiß nicht jeder, aber das ist doch scheiße, wenn du deine lange Zuschauerschaft dann immer sagst so, ach, guck mal hier, kennt ihr Rollins? So, ja, ich weiß die ganze Geschichte mit Mania Cash-In und Shield und Schieß mich tot und sowas, aber dass mir die jetzt bei jedem Pay-Per-View präsentiert werden muss in so einem 5-Minuten-Video, das brauche ich auch nicht. Ja.
Nee. Wobei ich da jetzt festgestellt habe, dass Seth Rollins schon als kleiner Junge so geschielt und geschrien hat, wie bei dem Angle, als er Rey Mysterio das Auge ausgedrückt hat. Muss man darauf achten.
Da kommt alles voll zurück. Schöne
Gegenüberstellung davon. Fand ich witzig. Ja, genau. So sieht's aus. Ja, und damit sind wir dann auch schon beim Main Event angekommen. Es ist das Match um die WWE Championship und es findet im Elimination Chamber statt. Und dort treffen Champion Bobby Lashley, Brock Lesnar, AJ Styles, Seth freaking Rollins, Austin Theory und Riddle aufeinander. Ja, eigentlich ein bunt gemischtes Match. Auch hier noch mal ganz kurz zu den Zeiten. Auch da habe ich fleißig mitgestoppt. Da gab es ja grundsätzlich erstmal schon mal eine Wendung im Match, da werden wir gleich mal drauf eingehen, durch die das Match deutlich kürzer gewesen ist. Aber ansonsten waren auch hier die Zeiten deutlich kürzer. Also Riddle kam als Nummer 3 nach 3 Minuten 16 rein, AJ Styles nach dann 2 Minuten 35 später und Lesnar dann knapp 3,5 Minuten später. Also inklusive dieser Counts. Ich habe es dann immer so gemacht, dass quasi, wenn die Tür aufgeht und der Pot bekannt ist, dann zählte das. Auch da wieder sehr kurze Abstände, deutlich kürzer als was wir in der Vergangenheit gesehen haben. Aber lass mal hier so ein bisschen durchgehen, weil wir haben am Anfang erstmal Seth Rollins und Austin Theory gegeneinander.
Moment, warte. Was ich doof fand bei diesem Chamber-Match, dass man gesagt hat, der größte Entrance oder der größte Star, der natürliche Brock Lesnar ist und nicht der Champion selbst, kommt als letzter rein, ist aber gar nicht die Pot-Reihenfolge. Weil als dann Theory kam, war ich so, ey, wie geil ist das denn? Rollins und Lesnar starten. Also, das ist ja mega. Und dann sieht man, warte mal, Theory bleibt draußen stehen, Rollins kommt rein, wartet auch. Ah, okay, der letzte Port bleibt einfach frei für Lesnar und dann geht er da rein. Das fand ich ein bisschen nervig, das hat man ja auch bei Alexa Bliss gemacht. Das fand ich doof. Aber, was ich wiederum sehr, sehr witzig fand, wie Lesnar zu jedem Port gegangen ist und mein absolutes Highlight war, wo er dann sich bei AJ so lange gequetscht hat, so nach dem Motto, oh, ich bin hier viel zu breit und ich passe hier gar nicht durch. Und ich dachte so, ey Mann, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, ich finde es komplett dumm unterhaltsam.
Ich fand auch Austin Theory witzig, der ja dann quasi zu jedem gegangen ist und mit dem Selfie gemacht hat.
Das fand ich auch
gut. Und so Riddle, der dann so ein Foto mit ihm gemacht hat und so, ey, ja, und dann auch zu den Zuschauern gemeint hat, ja, ich, so bin ich nun mal. Und AJ Styles, der einfach nur total angenervt geschaut hat.
Ja, also da war schon viel Unterhaltsames, bevor die Glocke geläutet hat.
Ja, genau das. Und auch hier, diese Anfangsphase mit Austin Theory und Seth Rollins, da war ja auch durchaus Zunder drin. Also gerade diese Angriffssalve, die auch in Austin Theory dann da abgehalten hat, mit einer Flying Clothesline, mit einem Stomp von draußen nach drinnen quasi, mit einem Fisherman Suplex, da war was dabei. Aber man hat gemerkt, so, die haben alle eine gewisse Eile. Und das fand ich so ein bisschen schade, dass man hat vieles nicht wirken lassen. Und hier war ja dann der entscheidende Punkt, dass es ja dann draußen zur Sache ging. Und dann gab es ja die Buckle-Bomb, also die Powerbomb in eines der Pots, nämlich in das Pot von Bobby Lashley. Und das Ding kollabiert dann und die purzeln alle ineinander, inklusive der Plexiglasscheibe. Und das führt dazu, dass Lashley hier nicht nur getroffen wird, sondern dass er da behandelt werden muss und rausgehen muss. Bevor wir jetzt auf die Hintergründe eingehen, Kai, wie hast du diesen Moment wahrgenommen?
Komisch, wenn ich ehrlich bin. Also, weil das war ja wieder einer dieser Momente, wo man dachte so, ja, was ist jetzt echt, was ist nicht echt? Ja, das ist doch, das ist doch schon extra so gemacht. Und dann dachte man, ja, irgendwie, oder vielleicht doch nicht, ich weiß es nicht, komisch. Weil man hat ja auch gesehen, das war jetzt ja auch kein gefährlicher Bump, in Anführungsstrichen. Also klar, der fällt halt schon irgendwie kacke, aber war jetzt kein Madcap Moss Bump. Man dachte, jetzt dafür aus dem Match raus, weiß ich nicht. Und dann, also, ich war mir am Anfang nicht sicher, was ich jetzt, also, ob es jetzt echt ist oder nicht. Ging es dir da auch so?
Ja, also, ich war mir relativ sicher, dass es eben ein Angle ist, also, dass es quasi abgesprochen gewesen ist, weil, wie du schon richtig gesagt hast, so hart wirkte der Aufprall jetzt da nicht. Und gerade mit der Begründung, die dann kurze Zeit später ja folgte, es ist Concussion Protocol, das greift jetzt hier sofort. Da haben wir gedacht, so, na, das sah jetzt nicht so aus, als ob er sich da den Kopf so hart gestoßen hätte.
Also, als es dann die
Ansage gab, was anderem aus.
Von Cole, dann hatte ich das natürlich auch, dass ich gedacht, ja, okay, gut, dann wird es halt so gewesen sein. Dachte aber auch, natürlich, weil da ist direkt wieder Fantasy-Booking Kai ist dann aktiv geworden. Ich habe gedacht, ja, aber vielleicht kommt ja Lashley dann wieder rein, sondern wie man es ja immer kennt, ich bin verletzt, aber Leute, das ist mein Belt, ich kämpfe hier. Und dann müssen sie ja die Tür aufmachen dafür. Und dann kommt Cody Rhodes. Nein, und dann kommt vielleicht Roman Reigns irgendwie noch mit rein, weil die Tür ja offen ist und speert Lesnar. Und dann gibt's doch nicht Title versus Title, weil das war ja auch der letzte Strohhalm, an dem ich mich habe festhalten können. War nicht so.
Nee. Kai und seine Strohhalme, ey.
Ja. Ich wollte es einfach mit allen Mitteln verhindern, dass wir Title versus Title bekommen.
Genau. Also für mich war übrigens der Punkt, wo ich angefangen habe zu zweifeln, weil Adam Pearce viel zu früh rausgekommen ist. Ich finde, wenn jemand verletzt ist, dann sind es normalerweise eher Referees und vor allem dann auch die der Medical Staff, der dann hier als erster zugekommen ist, aber dass man auch von den Kommentatoren sofort ruft, oh, Adam Pearce is out there as well, da habe ich schon gedacht, riecht fischig, aber es scheint jetzt ja so zu sein, dass Bobby Lashley wirklich verletzt ist, keine Gehirnerschütterung, aber der ehemalige WWE-Writer Kazim Famu Yit, oder Yait, wie auch immer er ausgesprochen wird, hat bei The Ringer gesagt, dass Lashley eine Schulterverletzung hat und man erwartet, dass Lashley für mehrere Monate ausfallen wird und wahrscheinlich jetzt auch WrestleMania verpassen wird. Also er spricht hier von 4 Monaten Pause. Das ist schon auch eine bittere Kiste für Lashley, wenn das jetzt so stimmen sollte. Wie gesagt, das ist die aktuelle Information, die wir jetzt gerade haben.
Ja, das ist halt super schade, ne? Also gerade jetzt Lashley, der das letzte Jahr da richtig durchgeballert hat, gute Matches gezeigt hat, auch irgendwie so ein, ja, auch wirklich ein Anker war in Raw, der da irgendwie immer abgeliefert hat. Natürlich, das ist nicht alles perfekt, da müssen wir doch nicht alles schön reden, aber der hat sich da schon den Arsch aufgerissen und ich glaube auch als Wrestler willst du dann ja diesen großen Moment haben, sagen, ich habe das ganze Jahr gearbeitet, jetzt Mania, ich will meinen Moment haben und den jetzt verpassen zu müssen, das wünscht man keinem. Das ist echt schade.
Ja, das ist wirklich schade. Da habe ich mich auch drauf gefreut, aber naja, es ist, wie es ist. Verletzungen treten mal leider auf. Nummer 3 im Ring, während dann Bobby Lashley noch behandelt worden ist. Dann kam Riddle rein, wie gesagt, nach einer sehr kurzen Zeit. Auch hier sehr schnelle Aktionen, kam rein, direkt mit Kick, Forearms, Suplex, Running Senton haben wir gesehen. Dann auch mit der Senton auf Theory. Ich muss hier gerade mal betonen, also nochmal dieser Ärger bei mir im Sinne von, warum hat Rollins nicht viel früher auch Profit daraus geschlagen, dass Austin Theory hier so angeschlagen gewesen ist und hat den Versuch zu pinnen. Ne, warum hat's Riddle nicht gemacht? Ansonsten, eine große Aktion, die wir dann noch gehabt haben, war dieser Reverse Superplex. Auch da hat Rollins nichts draus gemacht.
Ja, ne? Aber der sah krass aus.
Ja, das schon. Aber ansonsten hat hier Riddle erstmal alles gefressen, auch ein Frog Splash dann im weiteren Verlauf und ist dann aber dann noch rausgekommen. Ja, Nummer 4, AJ Styles. Und das Problem ist hier, irgendwie hat man doch nur drauf gewartet, dass Brock Lesnar reinkommt, wann der reinkommt. Oder das war für mich so der springende Punkt hier, dass eigentlich hätte man die Reihenfolge hier vielleicht ein bisschen auflockern müssen und auch Brock Lesnar mal ein bisschen mitarbeiten lassen müssen, damit hier Spannung reinkommt. Also wie hast du das hier gesehen, gerade diese erste Phase mit den 4 Leuten, bis dann Brock Lesnar reinkam?
Ja, ich glaube, dass du die ersten 4 reinlassen musst, damit die ihre Momente haben, weil du weißt, ab der Sekunde, wo ein Brock Lesnar drin ist, ist das hier ein Brock Lesnar-Match. Und das war ja auch so, ne? Und ich glaube, wenn du ihn dann schon irgendwie als Dritten reingeschmissen hättest, hätten einfach Nummer 4 und 5 noch viel weniger Spotlight bekommen. Ich glaube, dass das das Problem gewesen wäre.
Ja. Naja, also auf jeden Fall auch hier wieder dann Riddle mit einer ganzen Reihe von Aktionen, also auch eine Floating Bro dann eben auf Austin Theory, der noch stand, was war mal ungewöhnlich, und dann Riddle, der auch hier seinen inneren Randy Orton wieder getriggert hat, also sehr viele Trigger in diesem Pay-Per-View und dann einen RKO zeigen möchte. Ja, aber im Endeffekt kommt dann als Nummer 5 Brock Lesnar rein. Eigentlich hätte es Bobby Lashley sein müssen, aber Lesnar hat keinen Bock mehr zu warten, tritt die Scheibe von seinem Pott ein.
Was schon geil war.
Das ist schon ein bisschen witzig gewesen, aber wie es dann weitergeht, das hat mich schon sehr geärgert, muss ich sagen. Also da räumt ja dann Brock Lesnar einfach auf mit den F5s und mit den großen Aktionen und eliminiert erst Seth Rollins und dann Riddle innerhalb kürzester Zeit. Ich bin ehrlich, da habe ich schon gedacht, Leute, ne, warum ihr wundert euch, dass ihr keine neuen Stars aufgebaut bekommt und ihr stellt hier immer wieder Brock Lesnar, Roman Reigns und andere auch so enorm groß dar. Wundert euch doch nicht.
Wie geht's dir da? Das ist ja das Problem. Also es wurden ja quasi innerhalb von einer Minute 10 Rollins, Riddle und AJ eliminiert. Also war ja F5, 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 bumm, Ende. Und das war schon nicht so geil, ne? Also, weil gerade mit Riddle, wo man sagt, ach, da kann man doch was draus machen. Rollins, Mann, der kommt doch so geil aus dem Rumble. AJ Styles, dass uns AJ Styles, den lieben wir sowieso alle. Was man dann aber hier noch immerhin gemacht hat zum Thema Stars aufbauen, man hat dann ja auch hier schon einem Theory so einen kleinen Showcase gegeben, ne? Also,
das stimmt.
Auch wenn er natürlich komplett unterlegen war, aber er hat da jetzt schon sehr viel Screentime bekommen und nochmal ein bisschen konnte seinen Charakter ausspielen, dieses Feige, und hatte auch sehr viel mit Mimik und Gestik gespielt, was ich eigentlich auch ganz unterhaltsam fand, als er gemerkt hat, ach du Kacke, bin jetzt hier mit Lesnar. Es gab den Low Blow, er konnte ein paar Aktionen zeigen, das mochte ich. Dann, wo er weggerannt ist, und was auch eine krasse Aktion war, wo er eben wegrennt, sich im Pott einschließt, und das kennt man ja häufig, dass dann Leute da irgendwie vorstehen und sagen so, ah Mann, warte nur, wenn du rauskommst, und ohne mit der Wimper zu zucken, rennt ja Brock Lesnar auf den Pott zu und tritt den einfach schon wieder ein. Also, fand ich witzig. Also, es holt mich manchmal schon ab, wenn Brock Lesnar einfach Brock Lesnar ist. Also, dieses die F5, sondern dass er alle wegpinnt, das finde ich dann wiederum doof. Aber wenn er so komplett aus dem Pott sich selber raustritt und dann sagt, so hier bin ich, hab jetzt Bock, das finde ich witzig. Wenn er dann da nochmal einen Pott eintritt, das ist so schön hirnlos und dumm und übertrieben. Das mag ich dann. Und was mich auch gewundert hat, ich glaube, du hast auch hier wieder gemerkt, das war so eine Lesnar-Performance, da hat er auch Bock gehabt. Weil Theory versucht dann ja zu flüchten, klettert die Chamber hoch, Lesnar, wie eine Spinne, klettert er, zack, 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 ist er da oben, klettert hinterher, weil Theory dann ja versucht, aus der Chamber zu flüchten. Lesnar zieht ihn zurück, sind da oben, stehen dann beide auf dem Pott drauf, es gibt den F5 da runter. Bin ich ehrlich, ich kann es verstehen natürlich, aber ich hätte gedacht, nee, dann nimm doch auch richtig, dass du richtig flach landest. Aber kann ich auch verstehen, weil hätte, glaube ich, noch viel fieser wehgetan. Weil Theory ist da ja eigentlich relativ einfach auf seinen Füßen gelandet, hat sich dann so in den Ring gerollt. das sah jetzt nicht so rumsig aus, obwohl ich sagen muss, gut, würde ich jetzt so ein F5 vom Pod nehmen? Höchstwahrscheinlich nicht.
Es ist schon eine enorme Höhe, von der die Aktion hier durchgeführt worden ist. Und klar, er wollte sich da auch selber schützen. Und ich kann das total gut nachvollziehen. Und selbst wie er gelandet ist, kann man sich auch noch sehr hervorragend ein Knie verdrehen oder Knöchel verdrehen oder sonst irgendwas. Also das ist eine extrem gefährliche Aktion gewesen. Auch auf die Matten draußen. Ich habe auch gelesen, warum hat denn Lesnar dir nicht in den Ring geworfen? Ja, da musst du erstmal noch über die Seile rüber und über den Ringpfosten drüber, da kann viel, viel mehr passieren. Und gerade bei so einer Rotationsbewegung wie bei einem F5 ist da das Risiko, glaube ich, einfach zu groß. Er hat ihn ja nicht nach vorne weggeworfen, sondern du musst ja dann quasi diese Rotation mitnehmen und gleichzeitig ihm entsprechend weiten Schubs nach vorne geben. Und das wollte man hier, glaube ich, einfach nicht riskieren. Und das hat auch so gereicht. Pinfall geht durch, wenig überraschend. Lesnar zieht ihn dann in den Ring und das Ding ist hier gelaufen. Lesnar feiert. Und ich habe irgendwie erwartet, dass noch irgendwas kommt. War es bei dir auch so? Ich habe irgendwie gedacht, da passiert jetzt noch was. Aber
Cody Rhodes?
Nee, aber ich habe irgendwie, dass sich Roman Reigns wenigstens noch kurz auf der Rampe zeigt oder sowas.
Serdar oder sowas. Und nach Motto, okay, komm, dann machen wir es jetzt.
Ja.
Ja, oder vielleicht passiert noch irgendwas, vielleicht Lashley doch noch mal raus. Und als dann die Grafik eingeblendet wurde, Title vs. Title, war ich so, ist es jetzt wirklich vorbei? Kriegen wir jetzt Title vs. Title? Och Mann. Ich bin da immer noch kein Fan von.
Ja, es steht erstmal, da stand Champion versus Champion natürlich, aber es wird wohl auch Title versus Title sein, so wie es jetzt aktuell aussieht. Ich muss übrigens sagen, also der Main Event jetzt hier war wahrscheinlich eines der schwächsten Chamber Matches, was wir gehabt haben. Sehr stark geprägt durch eine Geschichte, was man eigentlich nie so ganz gerne hat natürlich. Was ich witzig finde, ist, dass jetzt immer dieses Wort Stupendous aufkommt. Ich muss erstmal nachgucken, was das heißt.
Witzig, ich auch. Wieso ist denn jetzt WrestleMania dumm auf einmal, habe ich mir gedacht.
Genau das wollte ich auch sagen, ja. Genau das. Naja, also wir bekommen es jetzt und Kai, wir haben jetzt einen Pay-Per-View-Stopp zwischen Rumble und WrestleMania gehabt, aber damit können wir zum Fazit überleiten. So wirklich glücklich sind die wenigsten damit. Wie sieht es bei dir aus?
Nee, also das ist ich sag mal so, ich bin froh, dass es um 18 Uhr lief und nicht irgendwie um 2 Uhr nachts und ich dafür wach bleibe. Weil es ist ja dieses ewige Problem, ne? Das ist alles okay und das tut auch keinem weh, aber da ist nicht irgendwas dabei, wo ich sag, boah, krass, geil, ich muss jetzt richtig, bin da drin emotional und hoffentlich gewinnt der und der. Es ist alles extrem vorhersehbar. Genau aus dem Grund habe ich natürlich auch meine Spitzenreiterposition in der Headlock-Tippspielrunde verteidigen können. Was natürlich kein wundert, so gut wie ich tippe. Übrigens sehr knapp, Leute sind mir richtig nahe gekommen. Ich glaube, Mania werde ich verlieren kurz vorm Ende. Das nervt mich. Da muss ich nochmal richtig reinbuttern. Muss immer Statistiken büffeln, dass ich da nicht verliere. Nee, aber es ist wirklich gesagt, das ewige Problem. Das ist alles so okay und also befriedigend bis ausreichend in Schuhnoten gesprochen. Aber dafür muss ich kein Pay-Per-View gucken.
Ist ja auch ein Live-Premium-Event.
Dann bin ich natürlich Feuer und Flamme. Dann count me in.
Aber du weißt, ja, es waren hier sehr viele Story-Weiterentwicklungen. Ich weiß genau, was du meinst. Ne? Also mich hat's auch gestört. Mich hat's auch gestört, wie das Elimination Chamber Match hier dargestellt worden ist. Beide Matches waren nicht wirklich gut und sind dieser Stipulation nicht gerecht geworden. Man hat auch in der Vergangenheit, auch in der jüngeren Vergangenheit gezeigt, dass man damit noch sehr gute Matches auf die Beine stellen kann. Hier war es einfach nur Aufbau und sehr vorhersehbarer Aufbau und gerade hier der Main Event, der ließ doch arg zu wünschen übrig. Und ich sag's ehrlich, also zwar ging diese Show relativ fix vorbei, aber trotzdem war das keine wirklich gute Show.
Ich wollte sagen, man hat sich halt auch sehr gezogen durch diese ganzen Unterbrechungen, durch Videopakete und 10 Jahre Entrance. Also ich fand generell, hier war kein vernünftiger Fluss drin.
Ja, da hat ein bisschen was gefehlt, auf jeden Fall. Und ich wollte gerade noch sagen, das reiht sich auf jeden Fall in die Liste der schwachen Saudi-Shows ein. Vielleicht nicht ganz, ganz vorne, weil dafür fehlten die kompletten Fuck-Ups, die wir hier nicht gehabt haben.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall kein Event, den man wirklich über lange Jahre noch mal sich anschauen wird oder möchte. Deswegen, Kai, Bananenwertung, was gibt's?
Hab überlegt und ich gebe 3,5. Und ich finde, 3,5 ist noch positiv. Aber wollte erst 3 geben, weil ich gesagt 3,5.
Ich gebe 3. Ich gebe 3, also weil da war zu wenig dabei, was jetzt wirklich den Zeitaufwand und das alles wirklich rechtfertigt und was auch wirklich diese Elimination Chamber Stipulation wirklich rechtfertigt. Das hat hier leider über weite Strecken gar nicht funktioniert. Die Matches waren maximal okay. Mit einer Ausnahme, das war Becky Lynch gegen Lita. Das war gut bis sehr gut. Aber es kann halt nicht sein, dass 12 Minuten hier den Ausschlag geben bei so einem Pay-Per-View. Deswegen gebe ich 3. Tja, Kai, so ist es. Wie heiß bist du noch auf die Road to WrestleMania und auf WrestleMania selbst?
Ist Mania, ne? Ich glaube, das beantwortet die Frage. Also auf Mania habe ich trotzdem Bock. Das ist auch wenn mich der letzte Rumble komplett enttäuscht hat, werde ich nächstes Jahr wieder sagen, geil, das ist Rumble. Also da werde ich nicht draus lernen. Und auch hier, ich freue mich trotzdem auf WrestleMania. Auf, was natürlich noch angekündigt wird, das große Ladder-Match, was wir ja schon seit Jahren booken. Also, ja, Title versus Title, Champion versus Champion kann mir komplett gestohlen bleiben. Aber ich habe trotzdem Bock auf die Grandest Stage of them all.
Ja, also ich sag mal, ich war schon mal heißer auf eine WrestleMania, muss ich ganz klar hier sagen. Ganz
natürlich.
Aber klar, also bei uns gibt's ja auch dann die volle WrestleMania-Dröhnung natürlich bei Headlock, also die Previews, die Reviews, wir machen für die Supporter noch Watch-Along. Kleiner Spoiler, Mella muss sich eine Classic WrestleMania raussuchen und hat da schon 3 rausgepickt. Da geht demnächst die Umfrage online und da könnt ihr euch dann drauf freuen. Also ein volles Programm auf jeden Fall dann auch in der Mania-Woche. Und dazwischen haben wir ja auch noch AEW Revolution übrigens, dürfen wir auch nicht vergessen. Und auch da werden wir natürlich entsprechend auffahren. So, Kai, letzte Worte.
Ich hab Bock auf Revolution. Da freue ich mich drauf.
Ach ja. Ja, sehr gut, sehr schön. Und damit würde ich sagen, machen wir hier den Deckel auf die Review zu WWE Elimination Chamber. Nächste Woche geht's hier weiter mit dem Wochenend-Podcast, dem Personality-Podcast zu Rey Mysterio. Ich sag an der Stelle wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.